Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Ein herzliches Willkommen zur heutigen Ausgabe von Total Clearance. Wir beschäftigen uns ja nicht nur mit der Main Tour und dem, was da so alles abgeht, sondern auch mit allem anderen, was Snooker angeht und damit auch viel, was im Amateurbereich passiert. Und da ist eine ganze Menge los gewesen. Und wie ihr uns hier bei Total Clearance kennt, sprechen wir immer mal wieder gerne mit dem ein oder anderen Spieler. So auch heute. Und dazu begrüßen euch jetzt hier Kati Hartinger und Christian Oehmicke. Hallo erstmal in die USA. Hallo Kati.
Hallo Christian. Bei mir hat es ja 19 Grad und bei dir so?
Ja, ähnlich, wenn du noch 10 Grad abziehst. Aber ich frage mich eher, wie viel Grad sind denn in Österreich gerade? Und da schalten wir jetzt auch hin. Wir sind ganz international unterwegs heute. Deutschland, USA und Österreich. Hallo Flo, hallo Florian Nüssle.
Hallo Christian, hallo Kati. Ja, auch in Österreich sehr bescheidene 10 Grad, wenn es gut läuft.
Wenn es gut läuft. Gut laufen ist ein absolut gutes Stichwort, denn wir laden dich ja hier nicht nur ein, weil wir mit dir gerne über Snooker fachsimpeln, das tun wir natürlich auch, aber wir laden dich ja auch immer mal zu tollen Anlässen ein und diesmal gab es auch einen, du hast die Six Reds Europameisterschaft gewonnen in Portugal. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu, wieder ein Titel auf dem Konto.
Yes, vielen Dank. Hat mich natürlich auch sehr gefreut, da ich das Gefühl hatte, dass sowas schon lange ansteht, da ich im Training und so weiter und auch schon lange angeklopft habe bei großen Turnieren. Deswegen, ja, hat mich sehr gefreut, dort den ersten EMT-Titel zu holen.
Und du hast ja auch namhafte Konkurrenz gehabt im Finale. Stuart Watson davor, Julian Boyko, Harvey Chandler, die mit bei waren im Halbfinale. Also das war ein ordentliches Feld, was du da auch auseinandernehmen durftest, musstest.
Ja, war sehr gut besetzt. Hat mich jetzt nicht so überrascht, dass viele mitspielen, da der Amateursport ja trotzdem nicht so gut mit Turnieren gesät ist. Deswegen sucht natürlich jeder die Chance und da haben sehr viele gute Spieler mitgespielt, die man eh auch mit Rang und Namen auch schon auf der Main Tour gesehen hat.
Da sehe ich ja auch, dass war das nicht dein Gegner hier mal, der auch unterwegs war, Christian, oder? Der war doch gut unterwegs, der Martin Nischke wieder.
Ja, der war im Achtelfinale, glaube ich, genau. Ist er gegen Craig Stedman rausgeflogen. Ja, gegen den habe ich mal gespielt beim Paul Hunter Classic in einer Qualifikationsrunde. Das einzige Mal, dass ich bei einem Pro-Am mit dabei war, bisher das einzige Mal. Ich hoffe, es klappt irgendwann nochmal. Flo, aber was mich auch ein bisschen gefreut hat oder so ein bisschen mit Genugtuung erfüllt hat, da kannst du gerne mehr darüber zu erzählen, das Halbfinale. Da muss ich sagen, da war für mich das Turnier eigentlich schon freudig beendet. Denn nachdem er dich im letzten Jahr doch so oft geärgert hat, muss doch so ein Whitewash gegen den Julian, muss doch wie Balsam für die Seele sein.
Ja, rein sportlich, rein snookertechnisch gesehen natürlich. Ja, abseits vom Tisch sind wir ja gute Freunde. Von dem her will ich nicht sagen, dass es von der Hinsicht mir nicht Balsam für die Seele bereitet hat. Aber rein vom Snooker-Tisch gesehen natürlich schon, weil ja die zwei ersten Niederlagen gegen ihn gerade auf der Q-Tour, wo es ja um mein großes Ziel geht, die Main-Tour, hat mir schon sehr viel Schmerz bereitet, auch in vieler Hinsicht. Deswegen ja, hat es schon gut getan.
Ich muss auch sagen, ich habe das Ergebnis hier so gesehen, habe ich auch kurz eine kleine Privatparty hier abgefeiert. Also, nein, wir mögen ja den Julian Boyko auch, wir wünschen dem ja alles Gute, um Gottes Willen, ja. Aber also, wenn der halt immer gegen den Flo spielt, ne, und dann aber gleich mal so ein 4-0, ja, also ich finde, so darf das auch weitergehen. Und in allen anderen Partien supporten wir den Julian natürlich auch, das ist ja ganz klar. Aber es war schon, also es war wirklich gut besetzt, also wirklich, wenn du da reinguckst, ich meine, du hast ja davor auch hier den Petrov, hast du ja auch mit 4-0 nach Hause geschickt. Also hattest du da so einen Lauf? Also ich konnte es jetzt nicht wirklich sehen, aber ich hatte also im Frühjahr, ne, als ich so Matches von dir gesehen habe und auch Turniere, hatte ich schon immer das Gefühl, wenn du mal in so einen Lauf reinkommst, dann bist du auch schwer zu stoppen, wenn das dann klappt. Hattest du das Gefühl im Lauf des Turniers, des Six Reds, du bist hier, du kommst in so einen Lauf rein?
Ja, absolut. Ich habe schon relativ gut angefangen in den ersten frühen Runden. Das Turnier war ja doch nur über, glaube ich, 3 Tage, wenn ich mich jetzt richtig so erinnere. Also in den ersten 2 Tagen habe ich schon das Gefühl gehabt, dass es irgendwie gut zusammenpasst. Und dann am letzten Tag war der Finaltag mit gleich 3 Spielen, was dort trotzdem recht anstrengend ist. Aber ich habe dann gleich in der Früh gegen Petrov im Viertelfinale sehr gut angefangen und war in nur 35 Minuten fertig, was mir natürlich auch sehr viel Kraft einsparen konnte. Und das war dann zu meinem großen Vorteil auch. Und ja, in dem Tag habe ich sehr gut gespielt, habe dann auch einen großen Lauf geschoben, rein spielerische Qualität und ja, habe dann teilweise wirklich große Namen wenig Chancen gelassen, was mich natürlich umso mehr in gute Verfassung gebracht hat jetzt in den weiteren Wochen.
Und dann hat man ja auch im Finale wirklich gesehen, also das war ja auch hochklassig, was da an 30-Plus-Breaks von dir dann kam. Jetzt müssen wir vielleicht doch noch mal ein bisschen auf das Six-Reds-Format eingehen, weil wir haben ja jetzt nicht nur HörerInnen, die ständig mit allen Snooker-Formaten auch konfrontiert sind und Six-Reds. Also ich erinnere mich da auch an die Profi-Six-Reds-WM, die ja schon also tot organisiert wurde, muss man wirklich sagen, oder? Also da lief doch immer, also das war doch so absurd, wer sich da wie qualifiziert und dann doch wieder nicht. Also das konntest du ja gar nicht mehr ernst nehmen, geschweige denn gucken in den letzten Jahren, in denen das noch stattgefunden hat. Deswegen, also im Prinzip, dann liegen da einfach bloß 6 Rote und das ist schon mal ungewohnt auf so einem Snookertisch. Aber jetzt aus Spielersicht, wie unterscheidet sich das von vollem 15-roten Snooker?
Ja, das Snooker bleibt generell das Gleiche. Wie gesagt, du hast es richtig gesagt, es sind von Anfang an halt in dem Dreieck nur 6 Rote statt 15. Rein vom Regeltechnischen ist es auch nicht so viel Unterschied. Es gibt 1 bis 2 verschiedene Regeln. Man darf nicht hinter eine Farbe rollen, wenn man eine rote gepottet hat, also den Gegner somit snookern. Das wäre somit ein Foul. Ist mir witzigerweise auch untergelaufen, aber zu meinem Gunsten, weil es der Gegner verursacht hat.
Okay.
Sonst ist eigentlich alles das Gleiche und das ist recht faszinierend. Mich haben da auch viele darauf angesprochen, nicht nur vor Ort, sondern auch von daheim, die es verfolgt haben und geschaut haben, dass es viel spannender für sie ist, haben sie das Gefühl, weil es eben gleich sozusagen das Ende des Frames beginnt und es viel schneller geht und viel faszinierender ist sozusagen.
Ja, also ich kann das ein bisschen nachvollziehen, weil also im Snooker, wir wollen ja auch immer die Ideale der Geschichte des Sports, die wollen wir ja hochhalten. Und es geht ja jetzt auch nicht darum, irgendwie die WM zu verändern, um Gottes Willen. Ja, das wäre ja ein Sakrileg. Aber dass man insgesamt diese Formate, die sich ja auch jemand ausgedacht hat und das mit vernünftigen Gedanken im Fall von Six Reds, dass man die vielleicht doch mal wieder auch ein bisschen größer schreibt, auch im Hinblick auf Profi-Snooker, das ist ja eigentlich an sich kein verkehrter Gedanke, weil das nochmal andere Leute abholen kann und es wirkt schon ein bisschen komprimierter. Christian, wie geht's dir, wenn du Six Reds guckst, verfolgst? Wie ist deine Position dazu?
Ja gut, also egal ob 6 Reds oder 15 Reds, ich bin froh, wenn mein Break zweistellig wird. abgesehen davon, ich gucke beides tatsächlich sehr gerne, bin aber eher ein Freund vom 15 Reds Snooker, weil es deutlich taktischer ist. Also beim 6 Reds hast du schon deutlich weniger taktische Duelle. Also Flo widerspricht mir gerne, aber durch die Kurzweiligkeit und durch die wenigen Roten ist es schon ein deutlich offensiveres Spiel.
Ja, absolut. Und ich wollte mit meiner Aussage vorher überhaupt nicht darauf anspielen, dass da ich das bevorzuge oder viele bevorzugen des Six Reds. Ich finde es einfach eine sehr gute, nette Abwechslung, wie du schon richtig gesagt hast, um einfach mehrere Leute da abzuholen und den Snookersport auf einer anderen Seite noch ein bisschen zu präsentieren. Aber ja, das 15 Reds hat schon noch viel, viel weitere interessante Facetten, was das Spiel eben so interessant macht.
Nee, wir wollten jetzt auch gar nicht in den Vergleich jetzt rein, was besser ist oder so, aber ja. Wie ist es für dich? Bereitest du dich auf Six Reds anders vor als auf, wenn du jetzt, sage ich mal, zu Q-Tour fährst, wo ein normales 15 Reds Turnier stattfindet, oder bist du jetzt irgendwie anders reingegangen in die Six Reds EM?
Nein,
nichts an der Q-Tour ist normal, Christian. Nichts an diesem ganzen System ist normal.
Nein, absolut nicht. Rein an der Vorbereitung hat sich gar nichts verändert. Es ist mir allerdings schon bewusst gewesen, dass der Anstoß ein viel wichtigerer ist. Das heißt, das war im Prinzip ein Stoß, den ich nicht mehr trainiert habe, aber einfach meinen Fokus und meine Konzentration mehr in diesen Stoß vielleicht gelegt habe als sonst. Aber im Prinzip ist das Spiel ja trotzdem noch das Gleiche. Das Safety-Spiel, das Potten, das bleibt alles das Gleiche, nur dass es halt in einer anderen Phase des Spiels quasi startet.
Und hast du irgendeine Erklärung dafür, dass jetzt die Six Reds EM und Team EM teilweise jetzt in Portugal stattfand, die eigentliche EM aber im März in Sarajevo war? Warum trennt man das? Hast du da irgendeinen Überblick oder guckst du einfach nur drauf, ach, da ist ein Turnier, ich fahre da jetzt mal hin, ich kümmere mich nicht um die Organisation?
Nein, Christian, das ist eine exzellente Frage. Ich kann dir da genauso wie viele weitere, glaube ich, auch nicht so wirklich weiterhelfen, weil ich es auch nicht so ganz den Durchblick da habe, sagen wir mal so. Aber es war in den letzten Jahren immer so, dass sie so quasi die sechs Events, die quasi sind, über viele Sparten getrennt haben in 3-3. Wahrscheinlich, ohne da jetzt irgendwas zu unterstellen, das ist nur meine persönliche Meinung, um mehr Geld hereinzuspielen, durch Hotel, durch was weiß ich. Aber das ist nur meine persönliche Meinung dazu. Einen sonstigen Vorteil oder so oder Nachteil habe ich noch nicht herausgefunden.
Oh, das ist eine interessante Theorie. Hotel ist, finde ich, ein sehr gutes Stichwort, weil was mir auch von diesem ganzen Event wirklich in Erinnerung geblieben ist, sind deine Instagram-Stories über den Golfplatz. Also ihr hattet da, glaube ich, eine ganz schöne Lage, oder? Das war doch ein schöner Austragungsort. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen was zu erzählen? Und hast du es dann noch zum Golf geschafft? Das ist ja wirklich meine Frage.
Ja, das muss man ja wirklich sagen, dass jedes Mal die Location schon wirklich sehr schön ist, in den besten Resorts vom jeweiligen Land. Die Agave ist nun wirklich was zum Bestaunen. Für mich ganz besonders, weil daneben gleich ein Golfplatz war. Um diese Frage gleich aus dem Weg zu schaffen, weil es mir noch immer sehr, sehr weh macht. Nein, ich habe es nicht zum Golf geschafft, da ich ja eigentlich fast durchgespielt habe. Aber ja, es hat schon eine Kehrseite auch dazu, da sie die Spieler, der Verband zwingen, in diesem Hotel zu bleiben. Und man muss schon auch sagen, dass diese Hotels natürlich dann auch nicht die billigsten sind. Von dem her muss man sich das auch erstmal dann leisten können. Von dem her, ja, nicht jeder hat einen Sponsor und da würde so ein Sponsor schon mal gut helfen.
Ja, ne, das hören ja vielleicht auch potenzielle SponsorInnen. Also wir stellen da gerne den Kontakt zum Flo her, gar kein Problem. Es ist interessant, dass du die Hotelsache nochmal aufbringst, weil ich erinnere mich, dass das ja schon länger schwelt in dem Ganzen. Ne? Das war die erste Stufe war, wow, das offizielle Hotel ist so teuer. Und dann schreibt jemand anders, ja, aber hallo Freunde, wir haben uns einfach ein anderes Hotel gebucht. Und das geht ja jetzt nicht mehr. Ne? Und das, also kann ich mir auch vorstellen, wie das ins Geld geht. Also allein die Fotos, die du gezeigt hast, denke ich mir, das ist super für einen Urlaub. Ich habe ja auch mal über das Turkish Masters nachgedacht, was ja leider nach einem Durchlauf wieder eingestampft wurde. Da dachte ich mir, Mensch, da könntest du auch mal Urlaub machen. Ähnlich jetzt hier. Aber das ist natürlich auch wieder was Snooker natürlich nicht zugänglicher macht einer breiten Spielerbevölkerung, sag ich mal.
Ja, absolut. Also sie zwingen quasi die Spieler zu etwas, wo nicht jeder imstande auch ist, zu bringen oder zu leisten. Und somit verringern sie auch etwas ihr Publikum.
Ja gut, und gleichzeitig kann man natürlich auch sagen, es ist vielleicht auch Aufgabe des jeweiligen Landesverbandes, dann zu sagen, ne, kommt da, das bezahlen wir, da schicken wir jemanden hin. Aber gut, Verbände und Snooker oder überhaupt im Sport, das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte wieder. Kommen wir mal wieder zu dem zurück, was auf dem Tisch passiert ist. Irgendwie in den letzten Jahren habe ich zumindest schon die die Einstellung gewonnen, dass man unglaublich viel Matchpraxis braucht und unglaublich viele auch grauenvolle Erfahrungen am Tisch, um dann irgendwann Profi zu werden und dann auch als Profi erfolgreich zu sein. Ich glaube, das hat sich einfach nochmal gesteigert, denn man sieht ja, wie diese ganzen saualten Typen da noch rumhängen in den Top 16, ja, und man fragt sich schon, wie soll das denn werden? Wer holt die mal da raus? Müssen wir die nachher, ne? Also das ist ja alles ganz, ganz alt, weil die einfach von dieser Erfahrung so zehren. Und gut, die sind auch halt einfach wahnsinnig gut. Ja, schön, herzlichen Glückwunsch. Aber also viel von diesem Erfahrungssammeln passiert sicherlich unbewusst und unterbewusst. Aber hast du jetzt aus diesem sehr erfolgreichen Six Reds Turnier irgendwas, wo du sagst, okay, das nehme ich jetzt konkret mit in meinen Erfahrungsschatz auf? Oder ach ja, die Situation oder das Gefühl oder insgesamt, also kannst du das ein bisschen beschreiben, was du jetzt daraus mitnehmen könntest?
Ja, absolut. Da habe ich sehr, sehr viele wertvolle Erfahrungen mitgenommen. Ganz besonders diejenige, die dieses Gefühl und diese Emotionen, kurz vor der Ziellinie zu stehen, so einen Titel zu holen. Denn meiner Erfahrung nach, die doch schon noch etwas begrenzt ist, genau dieses Gefühl, vor so einem großen Titel zu stehen, diese Emotionen zu tragen und trotzdem mit fertig werden zu müssen, hat man eigentlich auf der Main Tour fast in jeder Situation, auch wenn man rein offiziell noch nicht vor der Ziellinie steht. Das ist ganz einfach dieser Druck, der ja komprimiert quasi aus vielen Situationen auf dieser Tour entsteht und mit dem man fertig werden muss. Und deswegen, je öfter ich diese Erfahrung machen darf und mich dazu bringe quasi, desto besser. Denn auf der Main Tour muss man damit quasi immer fertig werden. Und gerade weil diese, jetzt überspitzt gesagt, alten Säcke, die da schon 40 Jahre drin sind und damit so oft konfrontiert sind, können sie halt sehr gut damit umgehen. Und deswegen ja, sind sie halt oben, wo sie sind. Solange.
Ja. Ja, es ist einfach ein harter Weg, aber voll gut, dass du jetzt so viel daraus mitnehmen konntest. Jetzt will ich noch ganz kurz natürlich über mein absolutes Herzensturnier sprechen, ja. Das Shootout, überhaupt das allerbeste Snooker-Format, solange man es nicht zu oft macht. Also da warst du ja auch total erfolgreich und wir wissen, also Shootout ist ja quasi wie die WM und das lief auch gut in Portugal. Wie hat dir das Spaß gemacht? Wie bist du das angegangen, gerade auch in Kombination mit dem Six Reds? Wie hast du dich da im Shootout gefühlt, Flo?
Zum ersten Mal wirklich gut, muss ich sagen. Da ich ja, das war mein drittes Shootout-Event insgesamt. Die zwei ersten Erfahrungen waren auf der Main Tour. Die sprechen wir lieber nicht, da nur ein Punkt daraus geschaut hat. Aber ja, diesmal schon sehr gut. Und das war ja gleich der Tag nach meinem Six-Reds-Erfolg. Und ich muss sagen, warum es mir wahrscheinlich da so gut ging, ist das Selbstvertrauen-Gefühl, was ich natürlich daraus mitgenommen habe, auch aus dem Six-Reds-Titel. Also so viel Druck, wie die Zeit mir, diese Shotclock-Zeit im Shootout mir gemacht hat, hat es mir diesmal gar nichts ausgemacht, so quasi, weil ich mich so gut gefühlt habe, dass ich da einfach spielen konnte, ohne auf mich was zu konzentrieren oder Druck zu haben wegen der Shotclock oder sonst was. Deswegen, ja, habe diesen Tag einfach genossen und genießen können und das war was ganz was Neues für mich im Shootout.
Ach, das ist herrlich. Mensch, da hoffen wir jetzt, dass das so weitergeht, dann auch beim Profi-Shootout. Also ich möchte ja schon mal, also da möchte ich mal da sein, Flo, das stelle ich mir schon vor, so in ein paar Jahren, da bin ich vor Ort sein mit meinem Flo Nüssle-Fanshirt und Schild und so. Also das, da arbeiten wir dran, genau. Und da muss es natürlich auch Spaß machen für uns beide. Genau, wunderbar,
ja, Christian, hast du übernimm dein du. Dein Shirt schon garantiert, ne?
Ja, genau.
Hashtag mach Flo zum Profi. Wären wir wieder dabei. Shootout, vielleicht ganz gutes Stichwort. Was mich mal interessieren würde, es sind ja jetzt auch die Wildcards oder sagen wir mal die Nominierungen, die Amateurnominierungen für die UK Championship rausgekommen. Wie früh erfahrt ihr sowas? Also du bist ja eventuell unter Umständen noch wieder beim nächsten Shootout dabei. Warum du keine Nominierung für die WM-Qualifikation bekommen hast in diesem Jahr, entzieht sich weiterhin jedweder Logik, müssen wir auch gar nicht unbedingt drüber reden, aber wie früh erfahrt ihr das? Erfährst du das dann auch im Prinzip parallel zu den Artikeln von WST oder kontaktiert dich da jemand schon vorher?
Christian, ich kann dir genau sagen, wann ich es erfahre, weil ich das jetzt genau von dir das erste Mal höre, dass die UK Championship Qualifier schon draußen sind.
Oh, super.
Nein, aber normalerweise erfahren wir das durch, wenn man natürlich dabei ist, erfahre ich das durch E-Mail an dem Tag, wo es halt rauskommt. Wenn nicht, dann erfahrt man es quasi nur durch, wenn man es zufällig liest, auf offizielle Artikel.
Das ist ja super, das ist ja richtig taktvoll.
Also ich will jetzt kurz, ich gucke jetzt gleich parallel nochmal nach, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber ich meine, dass die bekannt gegeben wurden jetzt vor kurzem, irgendwie vor ein paar Wochen. Ist auch, aber auch ganz egal, lass uns über was anderes reden. Zum Beispiel Q2, du hast ja angesprochen, du wirst nach Manchester fliegen demnächst, und zwar ja jetzt gar nicht mehr so lange hin. Am Wochenende geht's ja los, das vierte Event der Q-Tour. Ich habe so irgendwie das Gefühl, wir haben ja über die letzten Jahre hinweg schon immer gesehen, Q-Tour so ein bisschen wie zweite Bundesliga, aber eigentlich fast schon eher wie Playoff-Runden für die Bundesliga schon direkt. Die Q-School wird jedes Jahr härter. Ich habe das Gefühl, das ist mit der Q-Tour jetzt irgendwie nichts anderes. Ne? Wenn man sich die Namen da mal anguckt, die da auch noch nicht mal ansatzweise jetzt auch in den Top 16 sind, der Q-Tour-Rankings nach drei Events, also es ist ein hartes Pflaster. Wie gehst du da mit dem Druck um? Das muss doch immens sein, weil du ja eigentlich weißt, dass jeder jeden schlagen kann inzwischen.
Ja, das ist schon absolut richtig. Das wird immer härter und stärker. Allerdings als Spieler so wie mich habe ich, glaube ich, gelernt, dass ich am besten auf sich selbst konzentriert, denn nur so, glaube ich, kann man dieses harte Pflaster überstehen. Gerade mit so Erfolgen wie in meinen letzten Wochen ist das was Perfektes für Selbstvertrauen und die Bestätigung, dass es trotzdem möglich ist, denn auch dort haben ja sehr, sehr viele Kandidaten, die auf der Q-Tour auch sehr viel Erfolg haben, mitgespielt und ja, ich freue mich mittlerweile schon immer und immer mehr dort mitzuspielen, weil ich das Gefühl habe, dass ich am Aufstreben bin und immer näher zu dem herankomme, was ich so hart an Arbeit, an den Erfolg auf dem Meter zu kommen. Und deswegen freue ich mich, dorthin zu fliegen mit denen und mich zu messen.
Und wie sind dir die ersten drei Turniere bisher bekommen? Also es lief ja nicht übermäßig schlecht. Du standst, glaube ich, zweimal im Achtelfinale, einmal in der Runde der letzten 32, aber jetzt so der ganz große Wurf war da jetzt noch nicht bei.
Ja, es war bis jetzt so rein ergebnismäßig mittelmäßig, teilweise von der Leistung besser als Ergebnis, teilweise etwas drunter. Also ich glaube, es gleicht sich gut aus und spiegelt sich im Resultat wieder. Momentan auf Platz 17, also dem letzten Playoff-Platz. Da weiß ich schon ganz genau, dass noch etwas kommen muss in den letzten vier Events, um zumindest das Mindestziel von mir zu erreichen, in den Playoffs zu sein. Aber das ist nicht mein eigentliches Ziel, sondern würde ich schon gerne ganz durchstarten und mal ein Q2-Event gewinnen und dann letztendlich auf die Main-Tour zu kommen.
Das wollen wir auch. Und ich habe übrigens in der Zwischenzeit nachgeguckt, ich habe Quatsch erzählt, es war nicht für die UK Championship, aber es war fürs Shootout. Die WPBSA-Nominierungen fürs Shootout sind raus, genau, doch. Tatsächlich. Sehr viele junge Namen dabei bei den acht Qualifikanten. Also ich hoffe, dass da noch mehr kommt, dass da noch mehr Top-Ups kommen, damit du auch eine Chance hast, dabei zu sein. Wäre schon ganz gut.
Ja, ich kann schon bestätigen, dass ich durch die Q-School Top-Ups den letzten Platz bekommen habe. Also ich bin beim Shooter fix dabei.
Sehr gut.
Yay! Oh mein Gott.
Freut mich natürlich das ist ja toll. Auch sehr.
You heard it here first. Ganz exklusive Infos hier. Super, nein, fantastische Nachricht. Und ja, dann hoffen wir, dass du das genießen kannst. Anfang Dezember ist ja auch nicht mehr so lange hin. Ne? So ein Shootout kurz vor Weihnachten, das wäre doch was. Da haben schon andere ihren ersten Titel geholt, Flo.
Ja, absolut. Das wäre schon mega. dort einen guten Run zu haben und vielleicht sogar einen Titel zu holen. Aber das ist auch direkt gleich vor dem 5. Q-Tour in Wien und auf das freue ich mich auch schon. Also das wären zwei sehr, sehr spannende Wochen, auf die ich mich schon sehr freue.
Das wäre jetzt tatsächlich, das wäre einer meiner letzten Punkte gewesen, die ich noch, die ich dich noch hätte fragen wollen. Q-Tour, wie sehr, also du hast ja jetzt gerade schon gesagt, wie sehr freust du dich auf das 5. Q-Tour-Event?
Ja, natürlich schon sehr. Also ich glaube, es ist nach Dornbirn, nach dem European Masters wahrscheinlich das zweite Mal, wo so ein großes internationales Snooker-Event in Österreich ist und gerade daheim zu spielen, nicht nur auf gewohnten, sage ich jetzt mal, Bedingungen, Tischen, sondern auch Fans, ist schon was ganz Besonderes und auf was ich mich sehr freue und auch sehr schätze.
Ja, also da freue ich mich auch ungemein jetzt schon drauf. Es ist immer wieder fantastisch, was auf der Q-Tour passiert, immer wieder aber auch mörderisches Snooker, beziehungsweise einfach ein mörderisches Feld, durch was man da durch muss. Es gibt 7 Q-Tour-Events dieses Jahr, also es wird noch härter, in die Playoffs mit reinzukommen. Guckst du da eigentlich vorher drauf? Guckst du da dir deine Position in der Rangliste so richtig genau an oder schaust du eher von Turnier zu Turnier und hoffst da einfach, also wie du ja schon gesagt hast, du willst auch mal ein Q-Tour-Turnier gewinnen. Also die Rankings hast du jetzt da aber trotzdem im Auge, oder?
Ja, absolut. Also ich behalte schon genau im Auge, weil ich genau wissen möchte, wo ich stehe, weil es für meinen persönlichen mentalen Status auch, glaube ich, was Wichtiges ist, wo man gerade steht. Nichtsdestotrotz fokussiere ich mich von Turnier zu Turnier und da bestmögliche Leistung zu bringen. Also es ist eine Mischung aus beiden, definitiv.
Ach Mensch, Flo, so schön, dass wir dich jetzt hier wieder zu Besuch hatten. Ich habe jetzt gerade nachgeguckt und ich bin echt während des Shootouts in Hawaii. Naja, gut, gibt Schlimmeres, aber gibt auch Besseres mit der Zeitverschiebung. Ich werde vom Strand aus dir dann die Daumen drücken. Ach Mensch, und dann das Ding in Wien. Also ich muss sagen, das interessiert jetzt überhaupt niemanden, der hier zuhört, weil es hören alle wegen Flo Nüsse zu. Aber also langsam freue ich mich auch wieder so richtig auf Snooker. Ich habe jetzt auch echt die Pause genossen und so, aber jetzt kommen so die ersten Events im Dezember, wo ich mir denke, boah, da wäre ich schon gerne auch live vor Ort dabei in Wien oder hier eben auch beim Shootout. Also ja, genießt es auf jeden Fall. Jetzt erstmal viel Spaß in Manchester. Das ist vielleicht jetzt gar nicht so hübsch im Vergleich zu Portugal oder, oder Wien. Aber auch das muss sein. Ich glaube, wir wünschen dir alle, dass du das mitnehmen kannst, eben diesen Schwung aus Portugal und dass jetzt die Ergebnisse kommen, die du dir wünschst und die wir dir natürlich auch sehr, sehr wünschen. Also ja, danke, dass du dir wieder Zeit genommen hast.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank euch für die Einladung und für das Gespräch. Freut mich immer total sehr, mit euch zu plaudern und dir noch eine schöne Zeit in Hawaii dann auch, Kathi. Und ja, bis bald.
Vielen Dank, Flo. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ihr hört uns demnächst hier wieder bei Total Clearance und wir drücken natürlich Flo die Daumen, nicht nur am nächsten Q2-Event in Manchester, sondern natürlich auch, wie ihr jetzt gehört habt, im Shootout und vor allem im Q2-Event Nummer 5 in Wien. Bis bald bei Total Clearance.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kathi Hartinger und Christian Oemeke.